Ja, die Ärztin hat sich dann einmal kurz angehört, was ich habe. Da hat sie einen Ultraschall gemacht.
Das ist Alia. Sie erzählt mir hier von einem Termin bei einer Gynäkologin.
Und hatte den Monitor so von mir weggedreht, dass ich es erstmal nicht sehe.
Sie ist damals 17 Jahre alt und dieser Termin, der wird ihr ganzes Leben auf den Kopf stellen.
Hat er nur gesagt, herzlichen Glückwunsch, Sie sind schwanger.
Wow.
Ja.
Das kommt für Alia extrem überraschend. Die Schwangerschaft war nämlich nicht geplant und eigentlich hatte sie auch die letzten Monate immer die Pille genommen, sagt sie.
Scheiße. Ich war einfach nur schockiert und dachte mir, boah, mit 17, okay.
Und dann sagt die Ärztin ihr noch was.
Und sie hatte noch so einen Satz dran gehangen, so ungefähr 3-4 Wochen noch. Und da habe ich dann erst realisiert, okay, sie meint wirklich, es ist schon sehr weit.
Bis zu diesem Termin in der Praxis hatte sie davon keine Ahnung. Sie erinnert sich an keine eindeutigen Anzeichen für eine Schwangerschaft, keine Tritte, keinen großen Babybauch.
Ich habe das gar nicht verstanden, wie das sein kann, wie das geht, wie man das halt nicht bemerken kann.
Hi, ich bin Frank und heute spreche ich mit Alia über ihre unbemerkte Schwangerschaft. Was sie damals, nach dem Termin bei der Gynäkologin, noch nicht wusste, die Geburt ihrer Tochter Lorna wird schon 2 Tage danach losgehen. Ganz ehrlich, ich wäre mit 17 total überfordert gewesen, Vater zu werden. Vor allem, wenn ich erst kurz vor der Geburt davon erfahren hätte. Ich frage mich, wie kann eine Schwangerschaft so lange unbemerkt bleiben? Und wie war das für Alia, so plötzlich und ganz unvorbereitet ein Kind zu kriegen? Das ist die Frage. Ein Podcast von Funk.
Alia, wolltest du schon immer Mutter werden?
Ursprünglich nein.
Das heißt, du konntest dir eigentlich gar nicht vorstellen, Kinder zu haben?
Nein, ich habe so mit, ich glaube 14 hat das angefangen, immer gesagt, ich möchte keine Kinder. Ich kann mir diese Verantwortung nicht vorstellen und es ist, schränkt das Leben ja auch, sag ich mal, ein gewisses Stück ein.
Und was hast du über Leute gedacht, wenn du das so gehört hättest vor deiner Geburt deiner Tochter, über Menschen, die genau das erlebt haben, was du erlebt hast, dass sie eine unbemerkte Schwangerschaft haben?
Ich hätte gesagt, das ist Blödsinn. Ich hätte mir das nicht vorstellen können, dass man sowas nicht bemerken kann.
Alia und ich sitzen zusammen an ihrem Esstisch. Mittlerweile ist sie 21 Jahre alt, sie hat lange schwarze Haare, trägt einen beigen Hoodie und hat ein Septum-Piercing. Übrigens, wenn ihr unser Treffen nicht nur hören, sondern auch sehen wollt, dann schaut doch mal auf unserem YouTube-Kanal vorbei. Da gibt's auch ein Video zu Alias Geschichte.
Gehen wir mal zurück. Du bist mit 17 das erste Mal Mutter geworden, ne?
Genau.
Das war genau diese unbemerkte Schwangerschaft. Was war denn das so für eine Zeit in deinem Leben? Was hast du da gemacht?
Ich hatte kurz vorher meine Ausbildung abgeschlossen.
Ja.
Ich habe mich viel einfach nur ins Bett gesetzt, Serien geguckt, am Computer gespielt. Ich hatte eigentlich keinen wirklichen Plan. Nichts groß über die Zukunft irgendwie mir doll Gedanken gemacht oder gesagt, boah, da will ich hin, das möchte ich schaffen. Es war so ein bisschen in den Tag reinleben und ja, mal gucken, was kommt.
Und warst du in der Zeit in einer Beziehung?
Ja, ich bin dann kurz nachdem ich 17 geworden bin, mit dem Erzeuger von meiner Tochter zusammengekommen. Aber es hat nicht ganz so lange gehalten.
Alia verhütet in dieser Zeit mit der Pille. Sie nimmt sie regelmäßig und ist da ziemlich hinterher, hat sie mir gesagt. Deswegen macht sie sich auch keine Gedanken wegen einer Schwangerschaft. Auch nicht, als sie bemerkt, dass sich irgendwas an ihrem Körper verändert.
Ich hatte mich in der Zwischenzeit von meinem Partner getrennt. Und ja, dann ist mir eine gewisse Zeit später irgendwann aufgefallen, okay, ich habe ein bisschen zugenommen. Am Anfang dachte ich mir erstmal nichts dabei. Es ist aber nicht wie dieser typische kleine Speckbauch, so ein bisschen schwabbelig gewesen, sondern war schon fester, jetzt nicht riesig. Ich war mir aber trotzdem sicher, dass ich nicht schwanger bin.
Weil du die Pille genommen hast?
Ja, weil ich die Pille genommen habe und ich hatte halt wie meine Periode. Und für mich war damals mit 17 klar, wenn man seine Periode hat, kann man nicht schwanger sein. Das war so dieses Ausschlusskriterium, was ich in der Schule auch gelernt habe.
Was waren denn sonst deine Gedanken? Was dachtest du, woran kann das liegen, dass sich dein Bauch verändert?
Bei uns in der Familie ist sehr viel Krebs. Und ja, ich hatte dann mit meiner Mutter auch drüber gesprochen. Und ja, dann kam sie halt direkt mit Krebs um die Ecke und ich war so ein bisschen erstmal schockiert. Dann meinte sie, ich soll einfach mal einen Termin bei meinem Frauenarzt machen. Der soll mal schauen, was da ist.
Und mit welchem Gefühl bist du dann da hingegangen?
Ich hatte Angst,
dass
da doch irgendwie jetzt eine schlimme Diagnose kommt.
Wie lief denn dann der Termin ab?
Ja, die Ärztin hat sich dann einmal kurz angehört, was ich habe. Da hat sie einen Ultraschall gemacht. Und hatte den Monitor so von mir weggedreht, dass ich es erstmal nicht sehe. Hat dann nur gesagt, herzlichen Glückwunsch. Sie sind schwanger.
Wow.
Ja. Das war ein bisschen schockierend. Und sie hatte noch so einen Satz dran gehangen. so ungefähr 3-4 Wochen noch. Ich habe das damals in dem Moment, weil ich so einfach von diesem Satz schockiert war, gar nicht verstanden, was sie mit diesen 3-4 Wochen meinte. Und habe im ersten Moment gedacht, okay, so 3., 4. Woche. Das hat sie dann kurz später nochmal so ein bisschen genauer angesprochen, als meine Mutter mit im Raum war und meine Mutter direkt nachgefragt hat, okay, wie weit sind wir? Und sie meinte, naja, sie muss jetzt nochmal in den Kalender reinschauen und nachrechnen, aber so ungefähr 3-4 Wochen haben wir noch zum Termin. Und da habe ich dann erst realisiert, okay, sie meint wirklich, es ist schon sehr weit. Ich habe das gar nicht verstanden, wie das sein kann, wie das geht, wie man das halt nicht bemerken kann. Also ich saß dann da auf dieser klassischen Arztliege und ich war durch. Komplett überfordert. Ich habe zwischendurch fast angefangen zu weinen, weil ich gar nicht wusste, wohin jetzt, was da los ist.
Was hast du in dem Moment gedacht? Weißt du das noch?
Scheiße. Ich war einfach nur schockiert und dachte mir, boah, mit 17, okay. Ich konnte es mir nicht vorstellen. Ich habe vorher noch nie davon gehört, dass es sowas gibt. Ich konnte mir einfach nicht vorstellen, wie sowas möglich ist, dass man keine Symptome hat. Also ich habe vorher auch immer oft im Fernsehen, wo auch immer, in Serien gesehen, in der Schwangerschaft geht es einem schlecht. Das war so, vor allem die ersten Monate war das, was ich so typisch kannte. Und ich dachte mir, okay, aber mir ging es nicht schlecht. Nicht super schlecht. Nicht so, wie ich das immer gesehen habe.
Für Alia ist diese Schwangerschaft bis heute ein Rätsel. Sie sagt, sie habe nie Tritte gespürt. Und einen Babybauch, so wie sie den von anderen kennt, den hat sie auch nicht. Ich kann mir ehrlich gesagt nur schwer vorstellen, wie man nicht bemerken kann, dass in einem ein kleiner Mensch heranwächst.
Na, ich war so fasziniert, dass ich mich dabei auch auf wissenschaftlicher Basis damit beschäftigt habe, weil ich fand es schon ein spannendes Phänomen. Aber wenn man das als Psychotherapeut sieht, dann versteht man es eigentlich auch sehr gut, wie sowas passieren kann.
Das ist Dr. Peter Rott. Er ist Gynäkologe und Psychotherapeut. Er hat zu Schwangerschaften wie der von Alia auch schon geforscht. Er nennt es verdrängte Schwangerschaften. Und er sagt, Alia ist kein Einzelfall. Ich wollte gemeinsam mit Alia unbedingt mit ihm darüber sprechen, weil ich dieses Phänomen einfach so unglaublich finde.
Herr Rott, vielleicht können Sie am Anfang einmal sagen, kann es wirklich sein, dass man nicht merkt, dass man schwanger ist?
Die Frage erübrigt sich fast, weil Sie sehen ja, dass es sein kann. Mhm. Und von daher kann ich nur sagen, es ist ja gar kein seltenes Ereignis. Eine Schwangerschaft, die erst jenseits der 20. Schwangerschaftswoche, und man muss wissen, eine Schwangerschaft geht normalerweise 40 Wochen, also nach über der Hälfte der Schwangerschaft erkannt wird, nennt man verdrängt. Und wenn man sich die Zahlen anguckt, dann ist es statistisch gesehen eine von 500. Und wenn man die nimmt, die erst ganz kurz vor oder während der Geburt festgestellt werden, dann ist es eine von 2500. Und wenn man dazu sich überlegt, dass Drillingsschwangerschaften mit einer Inzidenz, also mit einem Vorkommen von ungefähr 1 zu 2900 in Deutschland beschrieben werden, dann ist es häufiger als eine Drillingsschwangerschaft.
Jetzt haben Sie gerade schon gesagt, dass es geht um eine verdrängte Schwangerschaft, ne? Also nicht eine unbemerkte, sondern verdrängte. Inwiefern ist das eine Verdrängung und ist das, passiert das bewusst oder unbewusst?
Nee, unbewusst natürlich. Also wenn es auf bewusster Ebene passieren würde, dann würde man das eher verleugnete Schwangerschaft nennen.
Wie kann man das erklären, dieses Phänomen? Also was sind Gründe dafür, dass man nicht merkt, dass man schwanger ist?
Na, das Grundprinzip ist ja ein innerer Konflikt. Das heißt, es gibt einen Konflikt zwischen einem bestimmten Wunsch, nämlich eventuell dem Wunsch, ein Kind zu bekommen, und dem Wissen sozusagen, dass das nicht gehen kann. Zum Beispiel, ich bin in einer Trennungssituation mit meinem Partner und auf einmal werde ich schwanger. Und diese Konflikte lösen wir ja in der Regel mit Abwehrmechanismen. Und einer dieser Abwehrmechanismen kann natürlich sein, dass ich die Schwangerschaft überhaupt nicht wahrnehme. Also ich muss nicht mich ständig damit auseinandersetzen. Es geht mir nicht schlecht, weil ich jedes Mal da sitze und sage, Gott, wie furchtbar, ich bin schwanger, sondern es sorgt dafür, dass ich mein inneres Gleichgewicht wieder bekomme. Und das ist natürlich abhängig davon, welche Persönlichkeitsstruktur ich habe. Wie kann ich mit Konflikten umgehen? Wie löse ich Konflikte grundsätzlich im Leben? Wir haben damals zum Beispiel festgestellt, dass Frauen, die verdrängte Schwangerschaft haben, ich weiß nicht, ob das für sie auch zutrifft, eher wenig, wenn ich das mal medizinisch oder psychologisch nennen darf, hysterische Charaktere sind, die eher aufbrausen, Sachen nach außen hin projizieren, sondern eher in sich gekehrter sind, ruhiger sind. Die machen eher Konflikte mit sich selber aus als mit anderen.
Alia, was denkst du gerade?
Ja, ich würde sagen, das trifft ganz gut zu. Also ich finde es so ein bisschen doch interessant, dass es da so eine gewisse Erklärung schon gibt.
Bei diesem Termin wurde auch ein Ultraschall gemacht, oder?
Genau.
Hast du das noch?
Ja.
Alia steht auf und holt ein schwarz-weißes 3D-Ultraschallbild. Darauf kann man, wenn man ganz genau hinschaut, das Gesicht ihres Kindes sehen. Das Bild hat sie eingerahmt.
Das ist so ein bisschen das Überbleibsel, was das Ganze so ein bisschen realer macht.
Mhm. Und wie war das für dich, in dem Moment das Bild zu sehen?
Puh.
So, das ist ein Lebewesen in meinem Bauch.
Ich konnte es am Anfang nicht realisieren.
Mhm.
Ja, es war einfach verrückt. Und dann hatte die Ärztin auch gesagt, okay, es ist halt zu spät für einen Schwangerschaftsabbruch. Falls ich das Kind nicht haben möchte, könnte ich es zur Adoption freigeben. Für mich stand aber irgendwie sofort fest, Adoption möchte ich nicht.
Mhm.
Ja.
Also es war dir relativ schnell klar, du möchtest das Kind auch großziehen.
Ja.
Du bist aus dieser Praxis rausgegangen mit deiner Mutter.
Genau.
Was ist euch durch den Kopf gegangen oder dir? Worüber habt ihr gesprochen?
Ja, meine Mutter war einfach sehr schockiert, hat aber auch gleich gesagt, sie freut sich sehr, sie unterstützt mich. Ja, dass sie auf jeden Fall für mich da ist. Und in der Praxis kam mir dann schon so durch den Kopf, okay, ich hatte mich ja von meinem Partner damals getrennt und ein paar Monate später meinen jetzigen Partner kennengelernt.
Mhm. Mit dem warst du also schon zusammen beim Termin?
Genau, da waren wir gerade mal 4 Monate zusammen.
Okay.
Also noch nicht sehr lange.
Und damit war eigentlich auch klar, er ist nicht genau der biologische Vater.
Ja, das ging mir dann schon so durch den Kopf. Und auf dem Rückweg vom Arzt nach Hause hatte ich schon sehr Angst, okay, wie reagiert er? Es ist ja nicht nur eine Schwangerschaft, sondern eine Schwangerschaft und das Kind ist nicht seins.
Mhm.
Ist ja nochmal ein Zacken schärfer. Ja, ich hatte halt sehr Angst, dass er sagt, okay, das möchte er nicht und er trennt sich.
Das ist, verständlicherweise, eine ziemlich schwierige Situation. Nicht nur für Alia, sondern auch für ihren neuen Partner, für Kai. Mit ihm konnte ich auch sprechen, aber erst wollte ich von Dr. Rott wissen, wie es überhaupt sein kann, dass auch in Alias Umfeld niemand die Schwangerschaft bemerkt hat.
Jetzt war das ja so, das hat mich eigentlich mit am meisten überrascht bei Alia, dass wir uns auch Bilder angeschaut haben, dass sie jetzt auch nicht so einen klassischen Babybauch hatte.
Das ist das Typische. Dann ist es aber so, dass man auch weiß, dass die Risiken bei einer verdrängten Schwangerschaft oder dass verschiedene Risiken bei einer verdrängten Schwangerschaft gibt, unter anderem eben auch die Retardierung des Kindes, dass das Kind nicht so groß wird, sondern eher kleiner. Das hängt mit vielen Faktoren zusammen. Also eine Frau, die nicht bemerkt, dass sie schwanger ist, wird sich natürlich auch nicht schwangerschaftsgerecht ernähren. Sie raucht vielleicht weiter, sie trinkt vielleicht weiter Alkohol, was ja dann auch einen Einfluss auf die Entwicklung des Kindes hat. Dann weiß man aber auch, dass es so ist, dass diese Frauen eine höhere muskuläre Spannung der Bauchmuskulatur aufbauen.
Mhm.
Dann gibt es ja auch Rationalisierungsversuche. Also Frau nimmt zu und sagt, ja, aber ich habe in letzter Zeit ja auch viel zu viel gegessen. Diese schwangerschaftstypischen Dinge werden ja in der Regel uminterpretiert. Also ich habe Bauchgrimmen. Ich habe heute schlecht gegessen. Es zieht in meinem Bauch wie verrückt. Und ich habe Blähungen. All diese Dinge werden dann uminterpretiert und damit kann man natürlich auch die Bewegungen in der Schwangerschaft erklären. Und man weiß zum Beispiel auch, dass Kinder bei verdrängten Schwangerschaften, weil eben auch die Bauchdeckenspannung bei den Frauen unbewusst etwas stärker wird, oftmals auch ein bisschen weniger Bewegung haben. Also man findet für alles Gründe, um die Veränderungen, die da auftauchen, zu erklären.
Und wie das sein kann, wenn man regelmäßig die Pille eingenommen hat und trotzdem schwanger wird, das liegt wahrscheinlich an diesem Pearl-Index, oder?
Der Pearl-Index ist eine Maßeinheit für die Wirksamkeit bzw. die Zuverlässigkeit von Verhütungsmethoden. Je niedriger der Index ist, desto sicherer ist das Mittel. Bei der Pille, die als verhältnismäßig sicher gilt, beträgt der Pearl-Index zwischen 0,1 und 0,9. Also werden 1 bis 9 Frauen von 1000 ungewollt schwanger, trotz Verhütung.
Mit dem regelmäßig, also ich will Ihnen gar nichts unterstellen, Alia, sondern, also wir wissen doch alle, wenn wir Tabletten nehmen müssen, also wenn Sie Leute fragen, die regelmäßig Tabletten nehmen müssen, dann stellen die fest, dass sie immer mal wieder eine vergessen haben. Also ich bin ja in einem Alter, wo viele Leute um mich herum Blutdrucktabletten nehmen müssen. Und wenn man die zum Beispiel fragt, nehmt ihr die regelmäßig, sagen sie alle ja. Und dann sagt man wirklich, habt ihr mal gezählt? Bis wann? Naja, ab und zu vergesse ich auch mal eine, sagen die dann.
Mhm.
Und genauso passiert es mit der Pille.
Also würdest du es bestätigen, Alia, dass das sein kann und dass du das...
Also im Nachhinein, ist jetzt schon ein paar Jahre her, ich würde nicht meine Hand für ins Feuer legen, aber ich war damals schon sehr hinterher. Aber dass, sag ich mal, hin und wieder bestimmt eine mal gefehlt hat, kann gut sein. Was ich ein paar Mal im Internet gelesen habe, ob das stimmt oder nicht, dass es halt auch manchmal Medikamente oder Dinge bei der Lagerung gibt, die das zum Beispiel außer Kraft setzen können. Also
da gibt auch Interaktionen, wenn Sie zum Beispiel ein Antibiotikum nehmen mussten oder so, dass dann die Wirkung herabgesetzt wird. Also daher kommt so ein Pearl-Index zustande.
Zurück zu Kai und Alia und dem Moment, in dem Alia ihrem neuen Freund sagen muss, dass sie schwanger ist und dass das Kind nicht von ihm ist. Ich habe beide gefragt, wie sie diesen Tag wahrgenommen haben.
Als sie damals von ihrem Arztbesuch wiedergekommen ist, hat sie mir erzählt, dass sie da schon ein bisschen Schiss vor hatte, mit ihr darüber zu sprechen, dass sie jetzt nicht nur schwanger ist, sondern auch relativ bald ihr Kind bekommt und du auch nicht der biologische Vater bist. Wie war denn für dich dieses Gespräch? Vielleicht kannst du mal erzählen, wie du das noch in Erinnerung hast.
Also ich weiß, dass ich im Bett lag.
Er hat geschlafen, kam, ich glaube, er hatte vorher eine Nachtschicht oder so.
Sie kam dann rein.
Ich habe ihn geweckt, ich habe kurz einen Moment gebraucht und innerlich überlegt, wie sage ich das am besten? Wie bringe ich das jemandem schon bei? Mir kam aber nicht wirklich was in den Kopf.
Und da hat sie mir gesagt, dass sie schwanger ist.
Ja, ich bin schwanger.
Das war natürlich ein Schock. Dann habe ich eigentlich nur noch gesagt, dass ich sie jetzt deswegen nicht verlassen werde, oder?
War das für dich gleich klar?
Naja, ich meine, wir haben uns zu dem Zeitpunkt ja schon geliebt. Wir waren ja schon zusammen und wir haben eigentlich schon 24 Stunden am Tag miteinander verbracht. Also es war schon, würde ich sagen, sehr klar, dass ich auf jeden Fall nicht, wenn ich diese Nachricht jetzt erfahre, dann gehe ich in einen Schockzustand und verlasse sie und suche schnell das weiter. Ich glaube, das ist nicht so meine Art.
Und in diesem Gespräch, wann war für dich klar, okay, du bist nicht der Vater und welche Rolle hat das gespielt für dich?
Ich glaube, dass ich mir gesagt habe, dass es halt nicht von mir ist. Aber ich glaube, es hat mich nicht so stark getroffen. Ich habe mich dann gefreut. Dann gesagt, ich hoffe, dass es ein Mädchen ist.
Hast du dir darüber Gedanken gemacht, dass du selbst irgendwie diese Zeichen nicht gesehen hast, dass dir hätte auffallen müssen?
Mir ist gar nichts aufgefallen. Wir haben aber auch immer, weiß ich nicht, gefühlt oversized, immer Jogging-Sachen getragen und man hat nie irgendwas gesehen. Und aufgefallen ist es wirklich erst, wo wir da spazieren waren, da hatte sie, glaube ich, so einen etwas angepassten Pullover an, würde ich mal sagen. Und da hat man es halt dann schon ein bisschen mehr gesehen. Und ich glaube, 2 oder 3 Tage später kam schon die vom Arzt festgestellte Schwangerschaft.
Also wie waren deine Gedanken, als du wusstest, so, okay, Alia bekommt jetzt ein Kind und gerade in der Situation, dass ihr euch auch noch nicht so lange kanntet?
Ich glaube, es hat einfach wie so einen Schalter umgelegt. Dass ich so vielleicht, ja, wir kennen uns noch nicht so lange. Ich weiß es noch nicht, was sie vor 10 Jahren an einem Montag gemacht hat, aber ich will auf jeden Fall nicht, dass sie das Ganze alleine machen muss. Ich finde, glaube ich, das war der entscheidende Punkt, wo wir alle Karten auf den Tisch gelegt haben.
Und war das die Reaktion, die du dir gewünscht hast?
Ja, ich war extrem erleichtert, dass er sagt, er bleibt, wir schaffen das zusammen, dass ich das nicht komplett alleine machen muss.
Das heißt, du wusstest, du bist schwanger, du bist schon ziemlich weit. Deine Mutter steht hinter dir. Ja. Dein momentaner Partner steht hinter dir. Was waren so deine nächsten Gedanken?
Ich habe dann überlegt, wie sage ich das meinem Papa, bei dem ich ja zu dem Zeitpunkt gewohnt habe. Da hatte ich so ein kleines bisschen Angst vor der Reaktion. Im Endeffekt habe ich dann meiner Mutter nochmal gesprochen und ihr gesagt, ich traue mich nicht. Ob sie das einfach dem Rest der Familie und auch meinem Papa sagen kann, erklären kann.
Und du hattest einfach Angst vor der Reaktion?
Ja, ich hatte in dem Moment das Gefühl, ich könnte meinen Vater enttäuschen damit. Weil er sich natürlich was anderes gewünscht hat. Ich denke mal, das macht jedes Elternteil, dass man jetzt mal eine Ausbildung zu Ende macht, sich einen Job sucht, so ein bisschen im Leben steht, bevor dann Kinder kommen. Ja.
Also würdest du sagen, da war Scham mit im Spiel? Hast du dich geschämt?
Ja, im ersten Moment. Es war unangenehm und peinlich zu sagen, okay, ich habe das gar nicht bemerkt. Wie kann das sein?
Und wie hat es der Rest der Familie aufgenommen?
Ja, waren halt alle sehr überrascht, sehr schockiert. Aber eigentlich haben sich alle gefreut und ja, auch gesagt, wenn was ist, sie sind da.
Würden Sie sagen, es ist ein Tabuthema in unserer Gesellschaft?
Ja, auf jeden Fall. Das Problem ist ja ähnlich wie mit Schwangerschaftsdepressionen. Wir erwarten eigentlich, dass Schwangerschaft mit Freude, mit ich bin so glücklich verbunden ist. Mhm. Und wir können als Gesellschaft schlecht damit umgehen, wenn jemand nicht glücklich ist, schwanger zu sein. Man erwartet eigentlich, dass die Frau sich entweder dagegen entscheidet und sagt, es geht nicht, war ein Schwangerschaftsabbruch. Aber wenn sie schwanger ist, dann hat sie sich verdammt nochmal zu freuen. Mhm. Und es setzt natürlich eine Frau unglaublich unter Druck. Mhm. Oder wie würden Sie das sagen, Alia?
Ja, so ist es eigentlich. Das trifft sehr gut.
Diese Tage nach dem Termin, also diese kurze Zeit nach dem Termin bei deiner Gynäkologin, wie hast du die so verbracht? Was hast du so gedacht? Wie hast du dich da so gefühlt?
Ich würde sagen, ich war so ein Mix aus ängstlich, aber irgendwie auch so ein kleines bisschen entspannt, weil ich mir dachte, okay, ich habe ja noch Zeit. Mhm. Aber gleichzeitig war ich halt auch wirklich irgendwie so überfordert und wusste gar nicht, okay, wo soll ich anfangen?
Die Gynäkologin hatte Alia gesagt, dass ihr Kind vermutlich in 3 bis 4 Wochen kommen wird. Aber dann, in der zweiten Nacht, nachdem sie von der Schwangerschaft erfahren hat, hat sie plötzlich Schmerzen. Und sie bemerkt noch was.
Also nachts ist die Fruchtblase geplatzt, beziehungsweise nicht richtig geplatzt, sondern eher gerissen. Dann kommt das nur so tröpfchenweise, ich würde es jetzt mal so beschreiben, als würde man sich halt durchgehend so ein bisschen einpinkeln. Mhm. Ja, sehr unangenehm. Okay. Ich dachte mir, okay, wer weiß, vielleicht gehört das einfach so zu einer Schwangerschaft dazu. Mhm. Und ja, die Schmerzen wurden dann halt stärker. Und irgendwann morgens gegen, müsste so um 6 gewesen sein oder kurz vorher, waren die Schmerzen dann schon so, dass ich nicht mehr weiter schlafen konnte und dann aufgestanden bin. Ich habe meine Mama angerufen und meinte, ey, irgendwas ist hier los.
Also was läuft da im Kopf ab? Du hast ja erst 2 Tage vorher gesagt bekommen, dass du überhaupt schwanger bist.
Ich habe am Telefon damals, als meine Mutter gesagt hat, dann geht jetzt wahrscheinlich die Geburt los, angefangen zu weinen. Ich war sehr überfordert, ich hatte sehr viel Angst. Ja, ich dachte mir, okay, ich habe keinen Plan, wie macht man sowas? Was kommt da auf mich zu?
Also es war im Grunde nicht so viel vorbereitet auch, ne? Also so, es war jetzt kein Kinderzimmer da, es war kein, ich gehe das so mal durch in meinem Kopf, ne? So Wickelkommode und irgendwie so die ersten Babysachen und Klamotten,
ich hatte
Spielzeug,
gar
all
nichts.
Das irgendwie ist gar nicht da.
Wirklich nichts. Mhm. Ich hatte nicht wirklich einen Plan, wie sowas abläuft. Ich habe einfach nur ganz normal meine Handtasche gepackt, so das wichtigste Handy, Portemonnaie, mein Mutterpass, den ich damals bekommen habe. Mhm. Ja, also ich hatte nichts bei.
Es ist April 2020, mitten im ersten Corona-Lockdown. In Krankenhäusern gelten damals ziemlich strenge Regeln, wer rein darf und wer draußen bleiben muss. Kai bringt Alia ins Krankenhaus und muss dann direkt wieder gehen. Er darf erst wieder zu ihr, als sie in den Kreissaal kommt. Die Stunden davor ist sie alleine. Und das stelle ich mir ziemlich heftig vor. Vor allem, wenn man bedenkt, dass Alia damals gerade erst 17 Jahre alt ist.
Wie war denn das für dich, zu wissen, jetzt geht's los?
Ich hatte unglaublich viel Angst. Mhm. Das war ja einfach auch nochmal dieser zweite Schock. Ich dachte, ich habe noch ein paar Wochen. Und dann war es doch nicht so, auch so zu realisieren, okay, ich habe gar nichts an Vorbereitung, nichts ist fertig. Mhm. Ich habe keine Ahnung, wie läuft so eine Geburt ab, wie geht man mit einem Baby um, worauf muss man achten. Das war so, was mir sehr viel Angst gemacht hat vor der Geburt.
Hattest du da das Gefühl, wenn du erzählt hast, wie das alles abgelaufen ist, dass du erst vor 2 Tagen erfahren hast, dass du schwanger bist und deswegen auch keinen Geburtsvorbereitungskurs hast, dass du irgendwie bewertet wurdest?
Also es gab schon 1, 2 Schwestern oder Hebammen, sage ich mal, die man hat ihnen schon angemerkt, dass sie einem das nicht so ganz abgekauft haben und so ein bisschen ja, skeptisch waren. Es war irgendwie sehr schwer für mich, sage ich mal, auch von Hebammen und Krankenschwestern zu hören, dass die einem das nicht so ganz abkaufen, gerade diese Leute, auf die man gerade angewiesen ist. Das war dann so ein bisschen, ja, einfach unangenehm, sich diesen Leuten komplett anzuvertrauen, wenn es um die Geburt geht.
Ja.
Wenn man gemerkt hat, okay, die glauben einem aber irgendwie nicht so ganz und sind da so ein bisschen, sag ich mal, mit Vorurteilen behaftet.
Mhm.
Ja.
Okay. Hast du dir versucht, noch irgendwie so Infos zu holen, wie man sich bei einer Geburt eigentlich verhält, worauf es ankommt, was wichtig ist, Thema Atmung und so, ne? Da gibt es ja irgendwie also normalerweise auch Vorbereitungskurse.
Ja, aber so wirklich in der Lage dazu, mich noch groß zu informieren, war ich dann auch nicht mehr.
Beschreib mal deinen Zustand.
Ich hatte starke Übelkeit und einfach die Schmerzen waren schwer auszuhalten. Es war schwer, nicht so zu verkrampfen und in Panik zu geraten. Ja, und da war ich einfach sehr drauf konzentriert, jetzt ruhig zu atmen und das irgendwie zu überstehen.
Und wie lange hat es dann noch gedauert?
Also ab dem Zeitpunkt, wo ich die PDA bekommen habe, waren es noch ein paar Stunden. Sie wurde dann um 0.45 Uhr geboren. Okay. Am 25.
Und wie war deine erste Geburt?
Anstrengend, aber ich würde sagen, trotzdem schön. Ja, es war sehr, sehr schön, einfach sie dann endlich auf dem Arm zu haben.
Im Hintergrund hört man auch schon dein jüngstes Kind?
Ja.
Genau. Also nicht wundern, wenn es nach, wenn man Schreie hört.
Ja.
Wie war das denn dann, deine Tochter, ne? Auf genau. dem Arm zu haben?
Es war unglaublich schön, unglaublich. Mhm. Erleichternd, das jetzt geschafft zu haben. Einfach diese Schmerzen sind jetzt vorbei und man hat sein Baby. In dem Moment sind all diese Schmerzen auch schon wieder vergessen.
Mhm.
Es war total überwältigend zu sehen, okay, da ist jetzt dieser kleine Mensch, von dem man kurz vorher noch gar nichts wusste. Es war einfach schön.
Ja, eben, das finde ich ja so spannend, dass du irgendwie ein paar Tage vorher gar nicht gedacht hast, dass du Mutter wirst.
Ja.
Und dann hast du plötzlich ein Baby im Arm.
Das hat das Ganze erst so richtig real gemacht, okay, nicht nur dieses, ich bin schwanger, okay, ja, sondern jetzt ist dieses Baby da. In dem Moment hat man wirklich realisiert, okay, das ist nicht irgendwie ein Fiebertraum.
Mhm.
Da ist jetzt wirklich dieses Baby, um das man sich kümmern muss. Zu wissen, okay, das ändert sich jetzt wirklich alles, so wie mein Leben vorher war, wird es jetzt nicht mehr sein, wenn ich dieses Krankenhaus verlasse.
Als du Lorna auf dem Arm hattest, wovor hattest du denn da auch Angst?
Tja, generell einfach, wie so der Alltag dann aussieht mit einem Baby. Ich war mir nicht sicher, schaffe ich das wirklich komplett alleine mit ihr, wenn ich nicht mehr bei meiner Mama bin, wenn ich nicht meinen Partner da habe, der mich unterstützt. Oder auch, was macht man mit einem Baby? Am Anfang schlafen sie zwar viel, aber wie beschäftige ich so ein Baby? Und auch, dann kamen schon so die ersten Gedanken, okay, das bleibt ja nicht immer ein Baby. Dementsprechend muss ich mir dann schon Gedanken über meine Zukunft machen. Wie gestalte ich die? Ich wusste ja noch gar nicht, wohin ich wirklich mal auch beruflich will.
Die meisten Menschen nehmen sich ja jahrelang Zeit, um zu entscheiden, will ich ein Kind? Mit wem will ich ein Kind? Und wann ist der richtige Zeitpunkt? Alia hatte keine Chance, sich all diese Fragen zu stellen. Ich finde es beeindruckend, dass für sie trotzdem direkt klar war, sie zieht ihre Tochter selbst groß. Und das ohne Vorbereitung. Und obwohl sie selbst erst ein paar Tage nach der Geburt volljährig wird. In diesem Podcast sprechen wir ganz oft mit Menschen, die Herausforderungen meistern. Wenn ihr solche Geschichten genauso inspirierend findet wie ich, dann abonniert doch gerne unseren Kanal und gebt uns eine Bewertung auf Spotify.
Bedeutet, ihr seid nach so 5 Tagen ungefähr aus dem Krankenhaus entlassen worden und dann nach Hause gekommen, aber nicht mehr da, wo du vorher gewohnt hast, sondern zu deiner Mutter, ne?
Genau, meine Mama hat mein altes Kinderzimmer, sag ich mal, wieder so ein bisschen renoviert.
Wie kann ich mir damals so euren Alltag vorstellen in der Wohnung deiner Mutter, ne? So zwischen dir, Kai, und deiner Tochter?
Also es war immer so ein Mix aus. Wir stehen auf, kümmern uns ums Baby, das Baby schläft, wir ruhen uns aus, räumen auf, das Baby ist wieder wach.
So der ganze Alltag dreht sich einfach um das Kind?
Eigentlich nur um den Rhythmus, um den Schlafrhythmus vom Kind. Wann es Hunger hat, wann es schlafen möchte, wann es beschäftigt werden möchte. Danach richtet man sich so die ersten Tage.
Gab es da auch Momente, wo du gesagt hast, so, boah, ich krieg das nicht hin?
Ja. Sie hat sehr viel geweint, sehr viel geschrien, sehr wenig geschlafen. Und dann auch nur tagsüber geschlafen. Tagsüber kann ich persönlich nicht schlafen, es wird mir schwer. Und ja, durch den Schlafmangel einfach die Überforderung, so ein Baby zu beruhigen, ist nicht immer ganz so einfach. Da hatte ich viele Momente, wo ich dann einfach auf dem Bett gesessen habe, geweint habe und gesagt, okay, ich weiß nicht mehr weiter.
In diesen ersten Wochen und Monaten verarbeitet Alia ihre unbemerkte Schwangerschaft. Dafür war davor ja auch gar keine Zeit.
Ich habe mir im Nachhinein oft so ein bisschen, ja, auch Vorwürfe gemacht, weil man hat sich natürlich nicht verhalten als wäre man schwanger. Ich hatte Angst, dass ich dem Baby damit vielleicht geschadet habe.
Mhm. Weil du auch nicht drauf geachtet hast, sowas.
Genau, also ich muss sagen, zum Glück, ich rauche nicht, ich trinke nicht, die beiden größten Sachen. Aber es war natürlich keine gesunde Ernährung. Ich habe Praktikum gemacht, was viel körperlich auch anstrengend war, was man nicht machen soll. Mhm. Auf, sag ich mal, sonst die klassischen Dinge nicht geachtet, natürlich. Das waren so ein bisschen Vorwürfe, die ich mir sehr lange gemacht habe, auch nach der Geburt, dass es vielleicht ihr gesundheitlich geschadet haben könnte und auch einfach, ja, es war so ein bisschen schwer zu akzeptieren, dass es manche Dinge gibt, die man eben nicht mitbekommt. Mhm. Da hatte ich lange mit zu kämpfen und überlegt, boah, warum ist mir das nicht aufgefallen? Wo hätte mir das vielleicht auffallen müssen? Ja.
Also diese Selbstvorwürfe und dann auch noch gepaart mit dem, was dir andere Leute dann vielleicht vorwerfen, ne?
Ja. Das war nicht einfach.
Wie hat dich denn diese unbemerkte Schwangerschaft geprägt? Also, wie kann ich mir das vorstellen? Vertraut man da seinem eigenen Körper noch, wenn man das Gefühl hat, offenbar kann in meinem Körper ein Kind heranreifen und wachsen, ohne dass ich das merke?
Das war, ja, natürlich so ein Schock. Und danach habe ich sehr starke Paranoia entwickelt, vielleicht doch nochmal schwanger zu sein und es nicht zu bemerken. Das habe ich bis heute, dass ich regelmäßig Schwangerschaftstests mache, um es dann vielleicht doch mitzubekommen.
Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich vergleiche das immer ein bisschen, obwohl auch dieser Vergleich hinkt, mit einer Krebserkrankung. Also wenn eine Frau oder ein Mensch eine Krebserkrankung kriegt, dann ist es ja letztendlich auch psychologisch gesehen eine Kränkung, weil der Körper nicht das macht, was wir eigentlich wollen. Und genauso verunsichert das die Patienten insofern, als dass sie dann häufig zur Nachkontrolle kommen oder wenn was komisch ist, hinkommen und sagen, ich bin ganz verunsichert, ist das normal, ist das nicht normal? Von daher kann ich verstehen, dass es so eine Körperunsicherheit macht, wenn einem das einmal passiert ist. Ich finde es dann immer sehr hilfreich, den Frauen auch nochmal klar zu machen, dass sie kein Einzelfall sind, dass man nicht ein gestörter Mensch ist, wenn einem sowas passiert, sondern dass es jedem passieren kann, jeder. Und wichtig wäre mir rüberzubringen, diese Frauen sind nicht krank, sondern die brauchen Unterstützung.
Ja, ich glaube, es ist einfach auch gut für, vielleicht für Menschen, die das Video sehen und oder den Podcast hören und in derselben Situation sind.
Also das ist so auch meine Motivation jetzt überhaupt, hier drüber zu sprechen, einfach das mit anderen zu teilen und auch anderen zu sagen, okay, mir ging es genauso, zu zeigen, es ist kein Einzelfall, das hätte mir damals gut getan, wenn ich das irgendwie gesehen hätte. Ja, damals habe ich leider nicht wirklich was darüber groß finden können, halt so ein paar Google-Berichte, wenn man so gegoogelt hat, aber ich habe niemanden über Social Media oder sonst was gesehen, der das erlebt hat und das war, ja, man hat sich doch so ein Stück weit alleine damit gefühlt, so als wäre das etwas, was nur mir passiert. Mhm. Und jetzt einfach, sag ich mal, zeigen zu können, das ist nicht so.
Gibt es in Ihren Augen sowas wie eine typische Geschichte oder ist das wirklich sehr unterschiedlich?
Das ist wirklich sehr faszinierend. Es gibt wirklich überhaupt keine Schicht. Also es ist nicht so, dass man sagen kann, bildungsferne Menschen haben häufiger verdrängte Schwangerschaft und gebildete, sage ich jetzt mal, weniger. Nein, nein, nein. Es spielt überhaupt gar keine Rolle. Der soziale Status, der Bildungsstatus, das Alter spielt eigentlich überhaupt keine Rolle. Wenn man überhaupt eine Tendenz sich angucken will, dann sind ein bisschen die Ränder betroffen. Also eher jüngere Frauen und eher Menopausen, also bevor sie kurz in die Wechseljahre gehen. Weil dann gibt es ja auch noch so dieses, das kann gar nicht sein. Ich bin jetzt 44 Jahre und kann gar nicht sein. Oder ich bin 17 Jahre, nee, verstehen Sie solche Dinge. Aber ich sage das sehr bewusst, es ist wirklich nur ein Hauch von Tendenz.
Am Anfang unseres Gesprächs hast du gesagt, eigentlich wusstest du gar nicht, ob du wirklich Mutter werden willst. Jetzt hast du aber nicht nur ein Kind, sondern mehrere. Ne? Was hat Lorna in dir bewegt, sodass du den Wunsch auch hattest, noch mehr Kinder zu haben?
Also ich muss sagen, ich fand es einfach erfüllend. Das war sowas, was mir einfach sehr geholfen hat, was mir sehr viel, ich würde sagen, Lebenssinn gegeben hat, der mir davor einfach so ein bisschen gefehlt hat und einfach Motivation. Ich fand das auch, es ist einfach unbeschreiblich schön, Kinder zu haben. Man ist nie alleine, man ist nie wirklich einsam und sie geben einem auch wirklich viel Liebe zurück.
Ich persönlich habe nach der Schule, ich bin viel reisen gewesen, ich habe studiert und ich habe ganz viel erlebt irgendwie. Das wäre wahrscheinlich mit einem Kind echt schwer möglich gewesen. Wie ist das bei dir? Hast du das Gefühl, du hast irgendwas verpasst oder gar nicht?
Nee, ich muss sagen, das ist einfach irgendwie nie meins gewesen. Feiern sowieso nicht. Reisen mag ich auch nicht unbedingt. Also ich finde es stressig. Ich mag Flugzeugfliegen nicht. Da habe ich Angst. Lange Autofahrten, also was, ist für mich schwierig. Ich bin am liebsten halt in meiner Umgebung. Da fühle ich mich wohl. Und ich würde sagen, dadurch habe ich nicht das Gefühl, dass ich das jetzt irgendwie groß verpasse oder dass es mir fehlt.
Ich habe mir am Anfang die Frage gestellt, wie es wohl für mich gewesen wäre, wenn ich mit 17 Kinder bekommen hätte. Und ich kann immer noch nicht sagen, was das verändert hätte, aber ich weiß, dass die Phase zwischen so 17, 18 für mich total wichtig war, um mich zu entwickeln. Gleichzeitig habe ich aus dem Gespräch auch mitgenommen, dass es für dich gar nicht so eine Option war, darüber nachzudenken, sondern du musstest einfach handeln, so, ne? Und du warst dann einfach vor diese Tatsache gestellt, jetzt Mutter zu werden. Und ich finde es einfach nur schön, dass du für dich sagst, es ist alles so gut gewesen, wie es jetzt war und dass du glücklich bist.
Ja, finde ich. Ich bin einfach sehr froh, dass es so ist.
Hattet ihr schon mal von einer unbemerkten oder verdrängten Schwangerschaft gehört? Und wie hättet ihr in Alias Situation reagiert? Schreibt mir das doch mal in die Kommentare bei Spotify oder schickt mir eine Sprachnachricht an die 0174 274 5065. Und ich möchte euch auf noch was hinweisen, wenn ihr diesen Podcast auf Spotify hört. Wir haben eine kleine Umfrage unter diese Folge gepostet. Wir würden nämlich sehr gerne wissen, wie lange ihr euch die Folgen hier auf diesem Kanal wünscht. Stimmt doch da super gerne ab. Und schaut auch gerne auf unserem YouTube-Kanal vorbei. Dort findet ihr neben dem Video mit Alia auch viele weitere spannende Geschichten. Bis zur nächsten Folge. Die Frage ist ein Podcast von Funk, von ARD und ZDF. Ich bin Frank Seibert. Autorinnen dieser Folge Sabrina Höbel und Amelie Hörger. Redaktion Diana Kolotzig und Patrick Abele. Produktion Christoph Tampe. Das Sounddesign kommt von Benedikt Wiesmeier und Enno Rangnick und die Grafik von Antonia Dengler und Bianca Taube.